Kurzarbeit, das ist ein super Instrument, aber je länger das dauert, desto schwieriger wird es einerseits Leute zu rekrutieren, zweitens werden Strukturen verfestigt, die eigentlich aufgebrochen gehören.
Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts des Österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leutl und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazin-Autor Josef Ruhaltinger mit Stefan Pierer gesprochen. Der Industrielle hat vor genau 30 Jahren die KTM-Motorradsparte aus der Konkursmasse gekauft. Er und sein Kompagnon Rudolf Knüns zahlten damals umgerechnet 4 Millionen Euro für ein angeschlagenes Ehrenviertler Unternehmen, das damals gerade 6.000 Motorräder im Jahr verkaufte. Zum Vergleich, im Vorjahr hat KTM weltweit 270.000 Straßenmaschinen abgesetzt. Dass die Markenrechte von KTM Fahrrad damals bei dem Deal nicht dabei waren, macht Pierer heute beim Aufbau seiner E-Bike-Sparte durchaus zu schaffen. Im Gespräch mit dem Industriemagazin erzählt er, wie er trotz dieses Handicaps seine Standorte in Mattighofen und Salzburg zu E-Mobilitätszentren ausbauen will. Aus seiner Unterstützung für das Projekt Ballhausplatz von Bundeskanzler Sebastian Kurz machte der meinungsstarke Industrielle nie einen Hehl. Im Oktober wurde er für seine Großspende von 470.000 Euro vor den Ibiza-Ausschuss zitiert. Im Gespräch mit dem Industriemagazin erzählt er, wie er die Befragung im Ausschuss erlebte und rätselt, wieso in Österreich die höchsten Corona-Hilfen Europas zu den schlechtesten Wirtschaftsdaten am Kontinent führen konnten. Dies und viel mehr in dem Interview. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Podcast des Österreichischen Industriemagazins.
Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com.
Herr Pierer, die Pandemie begleitet uns jetzt schon seit über einem Jahr. Wer sich impfen lässt, wird beglückwünscht, wie wenn er Geburtstag hätte. Das zeigt, wie nah eigentlich die Entwicklung der Menschen im Einzelnen geht. Was bedeutet das für Sie selbst? Sind Sie eigentlich selbst geimpft?
Sobald Impfstoff zur Verfügung sein wird, werde ich mich impfen lassen, selbstverständlich. Das ist keine Frage.
Verstehen Sie unter diesen Umständen die Haltung von Impfskeptikern?
Jeder Mensch hat seine freie Entscheidung und muss dafür auch die Konsequenzen selber tragen. Aber ich glaube, man kann keine Menschen zwingen zum Impfen. Aber natürlich für uns ist die Impfung immens wichtig, weil wir exportorientiert, wir haben 90% Exportquote. Wir sind mit mehr als 60% machen wir außerhalb von Europa. Sie können sich vorstellen, wie wichtig für uns und für unsere Leute das Reisen wieder werden wird. Und ohne Impfung wird es nicht gehen. Österreich ist eine Exportnation und wir haben eine Vielzahl von extrem exportorientierten Unternehmen. Wir müssen also diese Position auch absichern. Denn am Ende des Tages müssen wir ja die Rechnung begleichen, die uns Corona beschert. Und da dürfen wir, sage ich, den sogenannten im Wettbewerb stehenden und wertschöpfenden Bereich nicht unter den Tisch fallen lassen.
Soll es unter diesen Umständen Sonderrechte für Geimpfte geben? Sollen geschützte Personen früher Restaurants besuchen oder per Flugzeug auf Urlaub fliegen dürfen?
Ich glaube, man hat es jetzt kurzfristig gesehen, wenn Sie sich das Freitesten jetzt anschauen, für einen Friseur, für einen Handel, was auch immer. Auf einmal strömen die Leute zu den Teststationen, die vorher kritisch beäugt und nicht besucht wurden und sonst was. Ich glaube, das dreht sehr schnell um. Ja, Anreizsysteme, wie man weiß, aus der Ökonomie sind die wirksamsten. Zwangsmaßnahmen bewirken eher gegenteilige Effekte.
Sie haben die Pandemie und den Umgang mit der Pandemie in China erlebt, in den USA und wissen natürlich ganz genau, wie wir eigentlich bei uns zu Hause damit umgehen. Was sind denn da Ihre Lehren, die Sie ziehen?
Wir sind global unterwegs, in allen Teilen der Welt. Wir haben eine sehr starke Präsenz in Indien. Wir sind in Südamerika, natürlich Nordamerika, eines unserer wichtigsten Märkte. Und man muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt ein gutes Jahr Erfahrung mit diesem sicherlich nicht einfachen Virus und gefährlichen Virus. Und ich sage aus der eigenen Erfahrung, unsere Gruppe beschäftigt weltweit in etwa 10.000 Mitarbeitern in verschiedenen, davon ungefähr 5.000 in Österreich. Das heißt, was wir gelernt haben, mit diesem Virus umzugehen. Und was ich auch gelernt habe, was ich mir am Anfang nicht vorstellen konnte, ich war der Meinung, na, irgendwann wird er halt wieder verschwinden, sondern der bleibt. Das heißt, eine faktenbasierende Erfahrung ist, wir müssen mit diesem Thema langfristig umgehen, egal mit welchen Wellen rauf und runter. Das ist einmal der erste Punkt für mich. Das Zweite, was wir eigentlich, der erste Lockdown hat bei uns zu einem zweimonatigen Produktionsunterbrechung geführt, weil die Lieferketten vor allem in Europa von Italien und von Spanien zusammengebrochen sind. In Italien deshalb, weil der italienische Staat aufgrund der dramatischen Situation so radikal reagiert hat, dass er auch die Industrie zugemacht hat. Ja, und wenn sie Lieferanten dann dort haben, dann stehen sie natürlich auch so. Wir sind nicht zum Stehen gekommen von dem österreichischen politisch verordneten Lockdown am Anfang. Am Anfang hat keines Land gewusst, wie gehen wir mit denen um. Und wir konnten aufgrund unserer Exportorientierung, konnte ich in viele Regionen und Länder kennenlernen, die unterschiedlichen Methoden. Ja, das reicht von der, würde ich sagen, chaotischen brasilianischen über die, würde ich sagen, Wild-West-Situation in Nordamerika, über eine wahnsinnig rigide in Indien, die unterschiedlichen Varianten in Europa bis die von allen gescholtene schwedische Weg. Und wenn ich nach einem Jahr so jetzt versuche zu analysieren, welche Wege scheinen doch einigermaßen die richtigen zu sein, dann glaube ich, ist es eine Mischung aus dem Schwedischen, wo man die Leute von Beginn an in eine Verantwortung bringt. Dieses permanente Auf- und Zumachen der radikalen Lockdowns, wie sie wir in Zentraleuropa, teilweise in Indien, führt zur Undiszipliniertheit und zwingt dann Leute in die Grauzone, wo das wahrscheinlich dann zu diesen Auswirkungen führt, die wir sehen, bis zu den Demonstrationen. Und aber Fakt ist, wir müssen mit dem umgehen und wird nicht weggehen, aber man kann. Und jetzt komme ich zum springenden Punkt. Unter Einhaltung einfacher Dinge, das ist Hygiene, das ist eine Distanz, das sind das Thema Masken, Verantwortung, haben wir eigentlich nach einer zweimonatigen Unterbrechung die letzten, würde ich sagen, 10 Monate perfekt durchproduziert. Ja, wenn ich sage Ihnen, ich habe derzeit ungefähr 12 Fälle in Österreich bei 5000 Mitarbeitern. Das ist so ungefähr die Größenordnung. Das heißt, man kann das handeln, ja, indem man die Leute in die Verantwortung, ihnen die Möglichkeit zum Testen. Wir sind einer der Pioniere, Erfinder des Schnelltests. Wir haben schon Anfang September jeden Mitarbeiter kostenlos getestet, mitgegeben in die Familie. Und damit kann man sehr, sehr rasch reagieren, wenn ein Fall auftritt. Also ich glaube, man kann mit dem umgehen. Viel Hausverstand und faktenbasierend. Und leider weltweit, ich glaube nicht, viele tausende Virologen und sonst was, jeder sagt was anderes. Das ist fast wie im Hühnergegacker.
Aber reicht denn der Appell an die Eigenverantwortung? Wir sind jetzt mitten in der dritten Welle und überall dort, wo es Lockerungen gibt, schnellen sofort die Zahlen wieder nach oben. Die Eigenverantwortung und Selbstbeschränkung, Eingrenzung der Mobilität, das alles sind doch eigentlich nur Lippenbekenntnisse, wenn man sich zumindest an den Zahlen orientiert. Wie sehen Sie das?
Am Ende des Tages wird die Eigenverantwortung nicht umhinkehren. Wir müssen das tun. Anders werden wir diese Pandemie nicht in den Griff kriegen. Und die bleibt. Das ist ein Fakt. Das heißt, Sie müssen in Ihren sozialen Kontakten und so. Es gibt viele, viele Beispiele, wo das sehr wohl funktioniert. Nur muss man mit dem professionell umgehen, professionelles Krisenmanagement und immer die Erfahrungswerte faktenbasierend in die Praxis bringen. Aber ich glaube nicht, mit ewigen Auf und Zu wird das Problem gelöst. Sie bewirken das Gegenteil.
Aber jetzt sind wir eigentlich ja gerade in dieser Phase. In Österreich ist im Osten im Lockdown, im Westen gehen da die Uhren anders. Deutschland ist bei wesentlich niedrigeren Zahlen wieder wesentlich strenger eigentlich zu ihren Bürgern oder zu seinen Bürgern. Was ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich die richtige Vorgangsweise? Glauben Sie, dass es da ein Patentrezept gibt?
Wir machen auch vielfach den Fehler, dass wir zu kleinteilig uns vergleichen. Die Welt ist ja groß, global. Schauen wir an, wo derzeit die besten Beispiele sind und analysieren wir Benchmarking. Warum ist es da dort so? Warum geht es dort so? Was könnte man kopieren? Völlig uneitel Dinge nachmachen, ja? Und nicht immer zwischen Bayern und Oberösterreich oder Bayern und Österreich meinen, wer die größere Muskel hat.
Ja, aber gibt es das Land, das kräftig genug ist oder seine Muskeln spielen hat lassen, auf eine Art und Weise, die jetzt wirklich eingeholfen hätte? Mir fällt da jetzt eigentlich kein Beispiel ein. Wissen Sie da eins?
Es gibt ja immens viele Industrie- und Unternehmensbereiche, wo das gut funktioniert, die mit diesem Thema professionell umgehen. Ja, das fängt beim Handwerksbetrieb an, wo die nicht zu zweit mit dem Bus zur Baustelle fahren können, bis zum Industriebetrieb, wo das hochprofessionell teilweise täglich rein- und raustesten. Ja, ich finde es auch wirklich, das hat mich extrem gefreut, wie ein Fassmann im Jänner sagt, wir haben jetzt noch einen schnelleren Schnelltest und einfacher für die Kinder und all die Dinge. In die Richtung muss es gehen. Testen, 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 testen. Isolieren. Das ist handelbar.
Im Februar hat Tirol Wien wissen lassen, was es in Wirklichkeit von den Vorschlägen aus Wien hält. Die Auseinandersetzung ist oft ein bisschen wirklich unter die Gürtellinie gerutscht, bis die Tiroler Landesregierung doch eingesehen hat, dass die Kraft der Zahlen sich nicht vom Tisch wischen lässt. Wie haben Sie denn eigentlich diese Auseinandersetzung empfunden? Und verstehen Sie, wenn da jemand sagt, es ist zutiefst provinziell?
Schauen Sie, da kommen wir in einer Diskussion über Föderalismus. Das ist ja so, die Pandemie, muss man ganz offen sagen, zeigt schon Schwachstellen auf in einer Verwaltung und Organisation. Fakt ist, dass wir natürlich europaweit, da möchte ich also Österreich nicht ausnehmen, alleine sehen, die sogenannte analoge Verwaltung diesen Situationen nicht gewachsen ist. Ja, das ist einmal Punkt eins. Und dass wir natürlich gewisse föderale Strukturen, schauen Sie nach Deutschland, da ist es ja ähnlich, ja. Das deutsche Kleinstaaterei. Der Bayer sieht das anders wie der in Westfalen und Nordrhein-Westfalen. Also das ist einfach zu kleinteilig. Wir haben natürlich in Österreich schon dieses föderale System zeigt schon nicht nur jetzt in der Pandemie natürlich schon entsprechende Schwächen auf. Ja? Zwischen Verantwortung und Ausführung. Aber das ist eine andere Diskussion. Aber das Coronavirus deckt natürlich Schwächen weltweit in diesen Bereichen auf. Und da muss man dazu sagen, wenn man sich das global anschaut, da ist Europa massiv im Hintertreffen. Also wir werden sicher am spätesten aus der Krise herauskommen. Wir werden sicher verglichen mit den anderen Wirtschaftsräumen sicher nicht in der ersten Startreihe stehen, sondern hinten drauf.
Wie lange hat es dann gedauert, um zu realisieren, dass die Krise an KTM vorbeigeht? Und dass man nicht die Angst haben muss, dass alles in den Abgrund gerissen wird, wie es in anderen Branchen eigentlich doch der Fall gewesen ist.
Wir haben, nachdem wir global aufgestellt aus China schon Wahrnehmung gehabt, dass da was Größeres unterwegs ist, in dem Ausland, keine Ahnung. Dann haben wir gemerkt, dass durch die große chinesische Präsenz in Norditalien, in der Textilindustrie, das schon längst in Oberitalien grassiert hat, ja. Wir sagen, das ist in Ischl geboren worden, aber Ischl, das ist natürlich dort schon längst hereingetragen worden. Und als dann die ersten Lieferketten und die Lockdowns kamen, muss ich sagen, da habe ich meine Erfahrung aus der Finanzkrise ausgepackt. Das heißt einmal klassisches Krisenmanagement, was heißt das? Schiff im hohen Sturm, das heißt Kapitän auf der Brücke, Offiziere eingereiht und permanent Leadership. Permanentes Kommunizieren, reagieren auf die Dinge, die kommen. Das ist einmal das Erste gewesen. Ja. Wir sind 8 Wochen in der Produktion unterbrochen worden, haben aber nie alle Leute nach Hause. Und wir sind in den Bereichen, wo es ging, Entwicklung, Marketing, Vertrieb. Wir haben versucht, unsere Händler auch zu kontaktieren, ihnen Mut zu sprechen, weil keiner wusste, wo das hingeht. Und es wurde auch von den Mitarbeitern sehr stark geschätzt, weil sie abgelenkt wurden durch diese Beschäftigung und nicht zu Hause im Homeoffice ohne Arbeit im Kreise sich gedreht haben. Das hat sehr geholfen. Und als dann die Produktion begann, ja, sind wir voll hochgefahren. Und wir haben sehr früh erkannt, dass also unsere Branche hat eine sehr hohe Nachfrage. Das motorisierte Zweirad hat durch Corona eine verschärfte Nachfrage erfahren. Kommt natürlich aus der Situation Smart Distancing. Keiner wollte in öffentliche Verkehrsmittel. Die Reisemöglichkeit ist natürlich dramatisch abgestellt worden. Das heißt, damit hat man sich im Freizeit- und Sportbereich, vor allem von der Risikogruppe, auf das Elektrofahrrad bewegt. Auch in Nordamerika ist das Geländemotorrad extrem angesprungen. Wir haben erkannt, da kommt eine Auftragssteigerung. Wir haben sofort reagiert bei den Lieferanten in einer Situation, wo die Lieferanten keine Auslastung haben und sagt, ihr kriegt jetzt bei uns mehr Aufträge wie vorher. Damit sind wir vorzeitig bedient worden und das hat dazu geführt, dass wir im 4. Quartal verfügbar waren weltweit und wir haben im letzten Jahr etwas mehr Umsatz gemacht wie im Jahr davor, trotzdem, dass wir 2 Monate zugesperrt wurden. Also insofern schnelles Reagieren, immer vorn drauf, präsent sein und natürlich die Vorsichtsmaßnahmen, testen, testen, testen. Wir haben nach dem Betriebsurlaub im Sommer 2.500 Leute in 2 Tagen PCR-Tests gemacht, das war eine logistische Aufgabe, nicht ganz billig. Und Gott sei Dank sind dann gleich im Anschluss im September die Schnelltests gekommen Und so konnten wir eigentlich permanent die Produktion auslasten, die Fälle, die wir hatten, lokalisieren, isolieren. Und was wir beobachtet haben, wenn die Mitarbeiter diese Schnelltests kriegen, ja, dass sie psychologisch sich sicherer fühlen. Weil sie können sich zu Hause testen, sie können sich rein und raus testen. Ich würde nicht sagen, das ist am Anfang kinderleicht, aber man erlernt das. Es muss nicht unbedingt eine Krankenschwester machen. Also das hilft. Darum bin ich ein Verfechter. Testen, testen, testen.
Weil wir auch im Wirtschaftsmagazin sind, ein paar Zahlen vielleicht zur Verortung der Pira Mobility Gruppe. Der Umsatz blieb 2020 mit 1,53 Milliarden Euro relativ stabil. Dafür ist der Ertrag mit 19% eingebrochen. Sie erklären das damit, dass das ziemlich genau den 2 Monaten des Stillstands entspricht, die man im Frühjahr hatte. Die KTM-Gruppe hat in Österreich sogar mit 4.600 Mitarbeitern um 218 mehr Jobs angeboten oder ausgewiesen, als es im Jahr davor der Fall war. Wo bestimmen Sie jetzt die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens?
Wir haben eine Digitalisierung. Sei Dank, jedes Motorrad, das bei uns oder Produkt an einen Endverwender übergeben wird vom Händler, muss ja digital freigeschaltet werden. Und so können wir können auf täglicher Basis den weltweiten Absatz zum Endkunden verfolgen. Und damit können Sie auch, vor allem während der Krise dieser 8 Wochen haben wir gesehen, dass in bestimmten Regionen, wo die Geschäfte nicht zu waren, dass das eigentlich steigt. Ja, und diese Informationen haben wir zusammengetragen und dann sofort reagiert. Wir haben ja schon wirklich dringend gewartet, dass die italienische Regierung konnte, ja endlich auch die Industrie wieder aufmacht. Das war da um den 4., 5. Mai herum, sind die Lieferanten, die wir dort haben, wieder in der Lage gewesen zu liefern. Und dann sind wir mit der Produktion hochgefahren. Wir haben ja dann in der Folge im letzten Jahr schon über 200 Mitarbeiter mehr eingestellt, als wir vorher hatten. Das hat uns natürlich dann extrem geholfen. Und so sind wir halt von Woche zu Woche und von Monat zu Monat. Und natürlich muss man dazu sagen, wenn mit dem Erfolgserlebnis ist das natürlich extrem auch für die Mitarbeiter motivierend. Wir haben uns auch dafür entsprechend bedankt. Also wir haben im letzten Jahr haben wir in der Gruppe, also in der Motorradgruppe 10 Millionen Euro an Corona-Prämien unseren Mitarbeitern als Dankeschön für diese außergewöhnliche Leistung. Und ja, so haben wir natürlich eine sehr gute Fahrt aufgenommen.
Und wird es 2021 eigentlich neue Akquisitionen geben? Der Free Cashflow würde das erlauben.
Wir haben ein hohes Investitionsprogramm. Wir investieren im Jahr in etwa 100 Millionen in die Produktentwicklung und so ungefähr zwischen 50 und 70 Millionen in Infrastruktur, Effizienz und sonstige Investitionen. Also wir haben also in etwa eine 10%ige Investitionsquote. Und diese Geschwindigkeit wollen wir beibehalten, wie überhaupt unsere hohe Forschungsquote. Wir haben also 8,5% Forschungsquote, ist eines der Erfolgskriterien gegenüber den japanischen Mitbewerbern. Wir haben eine höhere Innovationsrate, wir sind in gewissen Bereichen sicher mutiger, die Marken sind vielleicht schärfer positioniert. Und also diese Geschwindigkeit, Krise hin oder her, die muss man beibehalten. Und wenn Sie mich jetzt fragen, ich sehe am Ende des Tunnels Corona hin oder her schon extremes Licht. Ja, das heißt, wir haben heuer ein Budget, das zweistellig über dem letzten Jahr liegt. Ja, wir suchen derzeit dringend 300 Leute, die wir derzeit nur über Leasingkräfte abdecken können. Also auf unserer Seite Corona hin oder her, volle Kraft.
Auch hier in Österreich?
In Österreich, nur in Österreich. So, dann haben wir natürlich eine spezielle Situation, die auf der einen Seite erfreulich ist. Wir haben im Bezirk Braunau eine höhere Beschäftigungsquote jetzt im Jänner als im Jahr davor, vor Corona. Ist so, das ist natürlich eines der Industriezentren Österreichs. Es sind einige Unternehmen, die halt Gott sei Dank Leute suchen, mit dem Problem, dass sie in dieser Region schwierig Leute kriegen. Sehr schwierig, Recruiting.
Kein Personal, auch in der jetzigen Situation?
Der jetzigen Situation. Wir haben nach wie vor in unserer Region mehr oder weniger Vollbeschäftigung. Wir haben in unserer Region ja keinen Tourismus im klassischen Sinn wie im westlichen Österreich. Die Industrie, die derzeit noch nicht die volle Auslastung hat, hat natürlich über das Kurzarbeitsmodell die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter zu halten, was ja auch richtig ist. Dementsprechend kommt nichts auf den Markt. Und, das muss man dazu sagen, die Mobilität der Arbeitskräfte insgesamt ist in den letzten, sage ich, 1-2 Jahrzehnten so gesunken, dass man 200 Kilometer nirgendwo hingeht. Ja. Also ich komme aus einer Region, die in den 70er Jahren, würde ich einmal sagen, die klassische verstaatlichten Krise in der Obersteiermark erlebt hat. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals studiert in Leoben. 1979 wurde ein großer Streik. Die Bundesstraße in Nickersdorf vor Leoben wurde gesperrt, der Verkehr gesperrt, weil damals natürlich die Mitarbeiter der verstaatlichen Industrie nach der Devise die Arbeit hat, in die Garage zu kommen. Das hat sich Gott sei Dank wirklich sehr stark geändert in den letzten Jahrzehnten. Aber durch die sicher gute Auslastung, durch die gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre haben wir ein bisschen eine ähnliche Situation.
KTM hat sich ja mittlerweile auch der Elektromobilität verschrieben. Es sind da mittlerweile schon sehr beachtliche Umsätze im kleinvolumigen Motorradbereich, aber auch bei den E-Bikes gemacht worden. Wie wird es auf dem Sektor weitergehen und welche Bedeutung wird Elektromobilität in Zukunft für KTM haben?
Naja, bei uns kommt die Elektromobilität im Gegensatz zum Auto im kleinvolumigen Hubraumbereich, also 50 Kubik bis 125 Kubik. Warum da unten? Weil sie mit dem technologischen Niedrigvoltkonzept vorschriftsmäßig, sicherheitstechnisch in einem Bereich tätig sind, wo die entsprechenden Vorgaben leicht zu handeln sind. Sobald sie in ein Hochvoltkonzept kommen, sind sie natürlich in Lebensgefahr bei der Produktion, beim Transport, beim Händler, bei der Lagerhaltung. Da haben sie immense Vorschriften und Kosten, dass ihnen die Deckungsbeiträge natürlich dahinschmelzen. Ja.
Wie hoch soll in 5 Jahren eigentlich der Umsatz der Elektromobilität am gesamten KTM-Umsatz sein?
Das ist, nachdem wir börsennotiert sind, werde ich das ja dutzendmal gefragt. Dieses Jahr habe ich erstmals eine klare Vorgabe, was beim Elektrofahrrad, 500 Millionen in 2025. Und ich schätze sicher 200 Millionen kommt aus dem Thema Mofa, Moped, Roller und A1 Motorrad heraus. So, das ist meine derzeitige Einschätzung. Das kann sich aber der Zug ist nicht mehr aufzuhalten und bringt auch für den Konsumenten extreme Vorteile. Das Ganze ist mit 220 Volt Infrastruktur ladbar, was ja auch permanent gegeben ist, wie bei einem normalen Handy. Das Ladegerät ist an Bord, das ist also ein Plug-in. Also wir sind da sehr optimistisch, sind dort auch einer der Pioniere. Wir haben vor fast 8 Jahren schon das erste Gelände-Elektro-Sportmotorrad am Markt gebracht. Wir haben eine Erfahrungskurve, die unser Mitbewerb nicht hat. Ja, Erfahrungskurve heißt auch mit Geld bezahlt, was sich nicht rechnet, was nicht funktioniert und was funktioniert. Also diese Erfahrungskurve möchten wir also entsprechend ausrollen. Abgesehen davon ist das angestammte Verbrennerbereich, wo wir mit unseren Marken KTM, Husqvarna, GasGas Europas größter sind und weltweit massiv zweistellig zulegen. Natürlich haben wir auch noch eine Rechnung offen. Also ich möchte hier in den nächsten 5 Jahren Kawasaki überholen. Ganz einfach.
KTM verkauft derzeit so zwischen 270.000 und 280.000 Motorräder. Wie viele Einheiten muss man verkaufen, um Kawasaki in Zukunft zu überholen?
Naja, das wird sicher Richtung 500 Millionen gehen, also 500.000. Und auch relativ rasch, weil wir natürlich über die Markenerweiterung und Sortimentserweiterung, letztendlich auch mit der strategischen Partnerschaft mit Bajaj in Indien, natürlich fast, ich würde sagen, unbegrenzte Fertigungskapazitäten im Einstiegsbereich haben. Bajaj macht 4,2 Millionen Stück Motorräder. Bajaj hat für uns im letzten Jahr bereits 130.000 Einheiten gemacht. Wenn wir sagen, du, ich brauche noch einmal 100.000 mehr, dann macht er eine Linie dazu an seinem Standort. Das ist schon ein strategischer Vorteil. In Europa oder in Österreich haben wir eine Kapazität von 200.000. Da wollen wir uns konzentrieren auf die High-End-Motorräder, großvolumig und Gelände. Und wir sind gerade dabei in China, das Joint Venture ist gerade fertig geworden. Im Laufe des Jahres kommen die ersten Motoren aus unserer gemeinsamen Fabrik in Hangzhou, wo wir auch 50.000 Kapazität errichtet haben für die Mittelklasse. Also wir sind in allen Regionen aufgestellt und sehe dem relativ optimistisch.
Und wo werden in Zukunft Innovation und Produktion des Bereichs Elektromobilität bei KTM stattfinden? Wird das in Österreich sein, in Indien oder wo ist das geplant?
Das Zentrum ist Österreich und hier haben wir in Salzburg in direkter Nachbarschaft zu unserem Designzentrum bei Kiska derzeit 16 Millionen fertig investiert. Das wird das Elektromobilitätszentrum für das Zweirad, ja, wo also die Entwicklung Powertrain und die Vorausentwicklung für die Produkte entstehen. Die Serienüberleitung und die Serienproduktion wird am Standort Mattighofen sein.
Mit dem Kauf der spanischen Marke GasGas haben Sie Ihr Markenportfolio noch einmal erweitert. Jetzt gibt es neben Husqvarna und KTM eine dritte Marke unter ihrem Dach. Haben Sie da keine Ängste, dass Sie in der eigenen Zielgruppe wildern? Sie wissen, die Markenexperten haben da dafür das schreckliche Wort der Kannibalisierung geprägt. Wie hoch ist da die Gefahr jetzt in Ihrem Haus?
Naja, man muss aufpassen. Also ich würde mal sagen, ich bin auf meiner langjährigen Teilnahme in der Branche, habe ich viel von der Autoindustrie gelernt. Die Motorradindustrie ist eine Nischenindustrie, die ein paar Jahre, je nach Segment, hinter dem Auto hergeht. Also Megatrends, die sich im Auto durchsetzen, kommen früher oder später zu uns auch. Und eines dieser Megatrends ist die Plattformstrategie. Das ist also von VW wirklich erfolgreich, vielleicht mit zu vielen Marken gemacht, aber erfolgreich gemacht wurde. Und das war für mich eigentlich die Anleitung, auf der bewährten KTM-Plattform dann Husqvarna draufzusetzen, war ein Riesenerfolg und jetzt natürlich Gas. Also diese Plattformstrategie ist immens wichtig, weil der höchste Investitionsanteil bei uns ist der Motor. Und wenn ich den Motor natürlich auf mehrere Marken aufteilen kann, ist es eine Riesenhilfe. Ja, also das ist der zweite Aspekt ist, dass natürlich auch was das Thema Vertrieb, Marketing und andere Dinge, kann man einiges lernen von der Autoindustrie und auch einige Dinge vermeiden, die sich dort als sinnlos oder nicht durchsetzen, muss man nicht nachmachen. Also es ist damit ein sehr effizienter Gewinnschattenstrategie möglich.
Was sind die Fehler, die Sie im Vergleich zur Autowirtschaft nicht machen mussten?
Ja, das sicher große Akquisitionen, teure Akquisitionen von Marken, die dann nicht zusammenpassen, denn sie müssen die Kulturen, also die Übernahmen, die wir gemacht haben, das ist vielleicht für den Standort in Italien nicht einfach gewesen, wir haben den geschlossen, wir haben alles nach Österreich, haben auf unsere Plattform und das ist die Post abgegangen. Sobald du, und vor allem wenn du in etwa fast gleich großes Unternehmen kriegst, dann hast du einen Kulturkampf und damit verlierst du Geschwindigkeit und du hast Reibung und Ineffizienzen. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel, das würde nie gehen. Ja, ich hatte bereits in den Anfang der Millennium eine Kooperation mit Polaris, weil ich der Meinung war, dass man hier kooperieren könnte. Die sind im ATV, wir im Motorrad und Dinge. Die amerikanische Mentalität ist, die passt nicht für Kooperationen. Der Amerikaner sagt, entweder ich schaffe an und ich kaufe dich aus, sonst funktioniert es nicht. Also dieses flexible Zusammenarbeit, wie es mit den Indern gewohnt wird, hat da nicht funktioniert. Dann habe ich das wieder aufgelöst. Und Harley ist so eine Ikone, ja, in der Branche. Mir wird momentan schwer einfallen, wie man das herumkriegt, obwohl ich viel Erfahrung habe. Denn dieses alte American Old White Man, das, deren Kunden, sage ich, sterben aus. Die verkaufen schon 10.000 Einheiten mit drei Rädern. Ja, die haben die Jugend versäumt. Und Jugend kriegst du nur über den Rennsport.
Wenn Sie gerade die Partnerschaft mit der indischen Bajaj-Gruppe loben, zuletzt haben Sie deren Anteile in der Höhe von 48% aus der operativen KTM AG in die übergeordnete Holding Pier Mobility AG hochgezogen. Was steckt hinter der neuen Beteiligungsordnung?
Das hat historische Gründe. Als wir vor 13 Jahren begonnen haben, war das die Gesellschaft, die eigentlich die Führungsgesellschaft war. Und wir hatten damals nur am Verbrenner kooperiert. Und in der Zwischenzeit ist natürlich Elektromobilität in Europa ein wichtiges Thema geworden. Und das habe ich auf einem Parallelast unabhängig davon entwickelt. Und ich möchte meinen Partner, mit dem wir gut zusammenarbeiten, in die Elektro-Zukunft mitnehmen. Und auch nach der Börsennotierung ist es immer wieder sehr kompliziert zu erklären. Da unten hast du einen strategischen Partner, da oben bist du notiert. Und das ist eine Vereinfachung und gleichzeitig auch die Mitnahme in die Elektro-Zukunft des Partners.
Wird sich an den Beteiligungsstrukturen da in nächster Zeit etwas ändern? Oder bleibt es so?
Das bleibt so, ja. So ist es ausgesprochen. Es ist auch eine ausgezeichnete Zusammenarbeit. Es ist natürlich auch beidseitig privat und um Familien geführt. Ich habe mit der zweiten und dritten Generation zu tun. Die Familie Bajaj oder die Bajaj-Gruppe ist eine hoch angesehene indische Industriegruppe. Der Gründer hat übrigens den Mahatma Gandhi die Revolution finanziert. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie auch schon reingehen, haben Sie ein Bild, ein Ölbild, Mahatma Gandhi zusammen mit dem Gründer Bajaj. Es ist natürlich typisch indisch, sehr hierarchisch. Also einmal im Jahr so, wenn möglich, jetzt geht's leider nicht, muss ich bei Raul Bajaj mal vorbeischauen und zuhorchen, der ist 82. Aber mein Vis-à-vis ist 53 oder 52, hochprofessionell, gut ausgebildet, Rajiv Bajaj ist einfach eine persönliche Freundschaft auch entstanden und das hilft uns natürlich hier sehr, sehr schnell zu reagieren auf oberster Ebene, wenn es Korrekturen bedarf. Also ich bin wirklich sehr froh, diese Partnerschaft zu haben. Ohne diese Partnerschaft würde ich nicht in der Größenordnung sein, wie ich jetzt bin, muss ich ganz offen sagen. Vice versa, ohne unsere Technologiekompetenz würde Bajaj nicht die Nummer zwei sein und in der Lage sein, als einziger heimischer Anbieter wirklich gegen die Japaner gegenzuhalten.
Jetzt einen Themasprung zur Realität in Zeiten von Corona. Die Bundesregierung hat einen breiten Schirm an Corona-Hilfen gespannt. Wie nützlich war das für KTM in den harten Zeiten und wie viel davon wurde eigentlich auch in Anspruch genommen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Na, ich würde mal sagen, das Kurzarbeitsmodell war hervorragend, am Anfang. Das hat der gesamten österreichischen Industrie immens geholfen, weil keiner wusste, wie lang dauert der Zirkus, wie lang sind die Ketten unterbrochen. Und das haben wir aus der Finanzkrise damals gelernt. Wir hatten damals leider nicht so ein gutes Kurzarbeitsmodell und man musste damals wirklich viele Mitarbeiter abbauen, die ihnen nachher beim Aufschwung gefehlt haben. Also das war ein richtiges Instrument. Das hat auch uns in diesen 8 Wochen ermöglicht, alle Leute zu halten und natürlich hier auch eine Unterstützung zu kriegen. Darüber hinaus haben wir nichts, Gott sei Dank nichts gebraucht. Was es noch ein hervorragendes Instrument gegeben hat, die Kontrollbank hat Exportkreditrahmen, Erhöhungen relativ professionell und auf schnellen Wege bereitgestellt. Also das muss man, weil die erste Reaktion in so einer schwierigen Liquidität schaffen, ja, damit man, weil man nicht weiß, wie lang die Lawine über einen liegt. Die Kontrollbank hat auch einen super Job gemacht. Also die beiden Instrumente hat vor allem auf der Industrieseite hervorragend gewirkt. Danach haben wir nichts mehr gebraucht. Ja, es war natürlich mühsam am Anfang. Das Sozialministerium oder Arbeitsministerium, das analog aufgestellt ist, diese Riesenmengen oder Stückzahlen oder Köpfe abzurechnen. Das hat also 3, 4, 5 Runden gedauert, bis endlich das Formular richtig war und das war und sonst was. Aber nichtsdestotrotz, nach entsprechender Zeit hat das funktioniert. In der kleinstrukturierten und vor allem Dienstleistung kann ich nicht mitreden, aber die Industrie war hervorragend unterstützt vom Staat, muss ich sagen.
Die österreichischen Corona-Hilfen erhitzen immer wieder die Gemüter. Die einen sagen, es ist zu viel, die anderen sagen, es ist zu wenig und die dritten sagen, es ist zu spät. Fakt ist, dass Österreich eigentlich mit 32 Milliarden Euro die großzügigsten Beihilfen und Unterstützungen bietet, die im Zusammenhang mit Corona gewertet wird, im Vergleich jetzt zumindest mit den anderen europäischen Staaten. Gleichzeitig kämpfen wir mit den härtesten wirtschaftlichen Folgen, ebenfalls verglichen mit unseren Nachbarstaaten. Warum ist es so? Das meiste Geld ausgeben und eigentlich die geringste Ernte einfahren? Rennt bei uns was falsch?
Sie müssen sehen, wir haben natürlich einen hohen GDP-Anteil vom Tourismus, ja, der natürlich eine der höchsten ist in Europa. Das ist auch der Grund, wieso wir im Jänner jetzt schon mit 8% oder sonst was. Das ist natürlich, trifft uns doppelt hart. Das muss man dazu sagen. Inwieweit in diesen Bereichen kann ich nicht beurteilen, ob das absolut gesehen haben wir viel gesetzt und natürlich trotzdem am Megatrend nicht wahnsinnig beeinflussen können. Was wir allerdings jetzt bemerken, die Kurzarbeit ist ein super Instrument, aber je länger das dauert, desto schwieriger wird es einerseits Leute zu rekrutieren, zweitens werden Strukturen verfestigt, die eigentlich aufgebrochen gehören. Ja, entweder habe ich ein Kapazitätsthema, da muss ich anpassen. Dann kämen diese Kapazitäten auf den freien Markt und würden von denen aufgesammelt, die Leute brauchen. Also das bemerken wir. Was wir auch Unternehmerkollegen sagen, dass dieses gute Kurzarbeitinstrument dazu führt, dass natürlich dass die Mitarbeiter sich daran gewöhnen und die Leistungsbereitschaft reduziert wird. Also es ist ganz interessant. Und das ist eigentlich das, wo wir uns, glaube ich, unterscheiden von den anderen. Wir sind in der glücklichen Situation gewesen, volle Auslastung zu haben, das noch zu steigern. Also die waren voll gefordert, die Mitarbeiter. Sie sind auch dafür honoriert worden und das hat natürlich immense Kraft freigesetzt.
Herr Pierer, ich sage einen herzlichen Dank für das Gespräch. Auf Wiedersehen.
Gerne.
Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com.
Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Huli, Michaela Capelli, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit, Udo Fleudl. Bis bald!